So, guten Abend. Dann wollen wir mal weitermachen mit den Betriebssystemen. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben bei dieser etwas unübersichtlichen Geschichte mit den verschiedenen Kontexten, in denen sich was befinden kann. Und um das etwas besser zu illustrieren, möchte ich Ihnen mal ein kleines Bild malen, was sich auf die Speicheraufteilung bezieht. Schauen wir mal, ob das verschwindet. Ja. Ja, es ist grundsätzlich so bei Linux, Sie können sich vorstellen, dass das der gesamte Speicher ist, der ja aktuell irgendwie nutzbar ist. Das handelt sich nicht um den physikalischen Hauptspeicher, da werden wir im Thema Speicherverwaltung noch drüber sprechen, sondern das ist virtueller Speicher, aber stellen Sie sich zunächst mal vor, es könnte sich auch um den wirklichen Speicher handeln. Ja, dann haben wir eine Aufteilung. Zum Beispiel halbiert, muss nicht so sein, kann anders aussehen. Und jedenfalls eine Hälfte gehört einem laufenden Prozess. Ja, das wäre das hier. Prozess. Und die andere Hälfte gehört dem Betriebssystem. Wenn wir jetzt also für einen Moment ausblenden, dass es tatsächlich ja mehrere Prozesse gibt, die man jetzt so nicht erkennen kann, dann könnte man eben sagen, dass wir hier unten halt den Prozessspeicher haben, da liegt das Programm drin und die Daten, die das Programm verwendet, und oben haben wir einen Bereich, der dem Betriebssystem gehört, da liegen also die Datenstrukturen des Systems drin. Ja, und wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie mehrere Prozesse haben, dann wird es irgendwie passieren, wenn wir von einem Prozess zum anderen wechseln, dass dieser untere Teil ausgetauscht wird. Ja, also da, wo vorher praktisch der Speicher des gerade noch laufenden Prozesses drin war, wenn dann der nächste Prozess kommt, dann sehen wir da unten auf einmal den Speicher des anderen Prozesses. Das, was da oben ist, das bleibt aber gleich. Ja, das heißt also, praktisch Adressen, die zum Betriebssystem gehören, die verändern sich nicht, die bleiben immer an derselben Stelle. Und bei den Kontexten ist jetzt die Frage, wer kann wann was nutzen? Und da sieht es so aus, wenn wir im User-Kontext sind, ja, dann sind wir in der Situation, dass praktisch eine normale Anwendung läuft. Und dann können wir nur den unteren Bereich verwenden. Ja, das heißt, der Prozess kann natürlich seine eigenen Daten sehen. Ob er in seinen Programmcode auch reingucken kann, ist jetzt noch eine andere Frage. Das ist möglicherweise auch nicht möglich. Aber zumindest die normalen Daten, da kann er einfach drauf zugreifen. Und alles, was da oben ist, Datenstrukturen des Betriebssystems, da kann er als Prozess nicht drauf zugreifen. Ja, weil das würde heißen, dass er zum Beispiel, wenn er da oben reinguckt, könnte er sehen, was für andere Prozesse es gibt, generell Informationen über die Speicherverwaltung. Wenn er Schreibrechte hätte, könnte er sich sogar Zugang zu irgendwelchen Dingen verschaffen, wo er nicht dran darf. Ja, also diese Sachen, die sind praktisch komplett ausgeblendet. Jetzt ist aber oft das Problem, dass man irgendwie Daten zwischen dem Kernel und dem Programm hin und her kopieren muss. Ja, das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man doch oben an die Sachen rankommt. Und das passiert immer dann, wenn man einen sogenannten System Call aufruft. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich will jetzt was aus einer Datei lesen. Ja, da benutzen Sie einen System Call oder Syscall für. Und damit schalten Sie um in einen privilegierten Modus und sind dann in dem, was wir Prozesskontext nennen. Also bei Linux heißt es so. Diese Bezeichnung ist ein bisschen irreführend. Denn man könnte meinen, dass das dasselbe ist, nur ein anderes Wort. Ja. Tatsächlich ist es aber im Prozesskontext so, dass wir jetzt im Kernel sind, aber auf Anforderungen aus einem Prozess heraus. Und in diesem Modus haben wir Zugriff auf beide Speicherbereiche. Ja. Denn wenn ich hingehe und sage, ich will was aus der Datei lesen, dann aktiviere ich ja irgendwas im Kernel. Der Kernel guckt, dass er die Daten von der Festplatte irgendwie kriegt. Danach liegen die in dem oberen Speicherbereich, in dem, was dem Betriebssystem gehört, und müssen anschließend noch in den unteren Bereich kopiert werden. Und genau für diese Möglichkeiten ist eben dieser Prozesskontext geschaffen. Das ist die Situation, in der es möglich ist, zwischen Kernel und Anwendung Daten hin und her zu kopieren in beide Richtungen. Ja, und dann gibt es, das war das dritte auf der Folie, die Sie jetzt gerade nicht sehen können, aber die Sie vielleicht vor sich haben. Das dritte ist der Kernel-Kontext. Und was die Was die Zugriffe auf den Speicher angeht, ist es dasselbe wie beim Interrupt-Kontext. Deswegen schreibe ich das noch dazu. Da sieht es so aus, dass wir nur den oberen Teil nutzen können. Ja, also wenn wir in dem Zustand, in einem dieser beiden Zustände, Kernel-Kontext oder Interrupt-Kontext sind, dann sehen wir nur die Datenstrukturen des Kernels. Das sind so Sachen, die zum Beispiel passieren, wenn ein Interrupt-Handler aufgerufen wird, weil wir irgendein Gerät hatten, das halt einen Interrupt erzeugt hat. Das ist ja prinzipiell unabhängig von irgendwelchen Prozessen. Ja, es gibt zwar irgendwo einen Prozess, der die I.O.-Operation angestoßen hat, weswegen es jetzt zum Interrupt gekommen ist. Ja, vielleicht, wenn es nicht ein Timer oder sowas ist, ein Timer-Interrupt, der ja nicht von einem Prozess kommt. Aber jedenfalls der gerade laufende Prozess, der jetzt unterbrochen wurde, der wird damit in der Regel nichts zu tun haben. Und deswegen ist in dem Modus praktisch der Speicher des Prozesses ausgeblendet. Ja, also das, wenn Sie sich diese Bilder praktisch merken, dann haben Sie eventuell eine etwas bessere Vorstellung davon, was jetzt der Sinn dieser verschiedenen Kontexte ist. Gut. Ja. Dann machen wir weiter. Hier ist jetzt nochmal ein grafischer Überblick. Da sind nicht in erster Linie die Kontexte, sondern etwas, was hier als Ebenen bezeichnet wird, dargestellt. Aber es hat stark was mit den Kontexten zu tun. Sie sehen hier oben, ganz oben ist die User-Ebene, wo die Anwendungen drin laufen. Und dann sehen Sie hier immer rechts angezeigt, in welchem Kontext man sich gerade befindet oder befinden kann. Wie wir schon gesagt haben, die normalen Anwendungen laufen normalerweise im User-Kontext. Wenn Sie dann einen sogenannten System Call eben machen, dann wechseln Sie in die Kernel-Ebene. Ja, jetzt werden irgendwelche Betriebssystemfunktionen ausgeführt, aber noch im Auftrag des Benutzers. Ja, und deswegen kommt es praktisch aus der Anwendung heraus. Und dann gibt es hier unten noch diese Ebenen, wo spezielle Sachen, also Soft-IRQs, also Soft-Interrupts und auch die Hardware-Interrupts bearbeitet werden. Und man kann erkennen, dass also die verschiedenen Kontexte dann auch zu den jeweiligen Ebenen gehören. Ja, aber im Prinzip alles, was nicht Anwendung ist, ist dann eine dieser anderen drei Betriebsarten praktisch, wo auf die eine oder andere Weise der Kernel aktiviert ist. Und wesentlich ist halt, dass man einfach unterscheidet, ob der Kernel von sich aus aktiv geworden ist, weil das Betriebssystem irgendwelche grundsätzlichen Dinge zu verwalten hat. Ja, das würde zutreffen sowohl bei der Interrupt-Behandlung als auch wenn zum Beispiel jetzt der Scheduler läuft und einen neuen Prozess auswählt. Das macht er nicht im Auftrag des noch laufenden oder des künftigen Prozesses, sondern das macht er, weil das Betriebssystem eben entscheiden muss, jetzt kommt mal ein anderer Prozess dran. Und also diese beiden Sachen muss man unterscheiden von dem Eintritt in den Kernel, den ein Prozess verursacht, indem er sagt, ich will irgendeine Funktion des Betriebssystems nutzen. Und das kann man sich auch schön merken über den Unterschied zwischen synchronen und asynchronen Geschichten. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und asynchron ist eben alles, was nicht aus dem gerade laufenden Programm oder Prozess heraus passiert, sondern eben spontan auftritt, wie beispielsweise Hardware-Interrupts. Ja, das sind die asynchronen Sachen, die alle dann in einen Modus schalten, wo kein Prozessspeicher mehr zu sehen ist. Ja, und im Gegensatz dazu gibt es die synchronen Geschichten. Das sind eigentlich immer nur Dinge wie Aufrufen einer Betriebssystemfunktion oder etwas banaler Fehler, Division durch Null und so weiter. Diese Sachen, die wir auch als Traps bezeichnet haben. Also wenn es einfach zu einem Ausführungsfehler im Programm kommt, das ist auch synchron, weil es unmittelbar durch eine Instruktion des Programms hervorgerufen wird. Und bei diesen synchronen Sachen wechseln wir immer in das, was wir hier Process Context genannt haben, na, also in diese Betriebsart, wo man sowohl den Betriebssystemspeicher als auch den Prozessspeicher sehen kann.
Ich habe nochmal eine Frage, Entschuldigung.
Ja.
Denn ganz unten steht A, dann Pfeil B, A kann natürlich wieder unterbrochen werden.
Genau.
Ist es dann so, wie man das fließt von oben nach unten oder was?
Ja, also immer gucken, wie die Pfeile halt sind. Was wäre jetzt ein Beispiel? Hier zum Beispiel ganz von der Applikation ist so durchgezeichnet der Pfeil, der hier unten auf Hard IRQ geht, also ein Hardware Interrupt. Und das heißt halt, dieser Pfeil als Beispiel bedeutet, dass eine Anwendung, wenn sie läuft, jederzeit unterbrochen werden kann durch einen Hardware Interrupt. Ja, das heißt also, wenn der Hardware Interrupt auftritt, dann ist er nicht und es ist zu dem Zeitpunkt eine Anwendung aktiv, ja, dann kommt es auf jeden Fall sofort zu einer Unterbrechung und dann wird der Interrupt-Händler aktiviert, der da irgendwas macht. Ja, bei den Interrupt-Händlern, da haben wir ja schon angefangen drüber zu sprechen, dass die so eine Unterteilung in Top- und Bottom-Half haben. Und haben schon gesagt, die Top-Half ist im Prinzip das, was der eigentliche Interrupt-Händler ist, das, was aktiviert wird in dem Moment, wo ein Interrupt auftritt. Und darin sollen nur die allernötigsten Dinge gemacht werden. Das soll möglichst schnell gehen. Ja, also alles, was sich irgendwie aufschieben lässt, sollte in diese zweite Hälfte, in die Bottom-Half verschoben werden. Und wenn man jetzt aktuelle Dokumentation zum Kernel durchliest, ja, dann sieht man, dass es im Bereich der Bottom Half sehr viel Entwicklung gegeben hat. Also die Top Halves, die funktionieren eigentlich seit 6-7 Jahren oder so immer gleich. Aber bei den Bottom Halves, da passiert sehr viel. Da kommen immer wieder mal alle paar Jahre neue Konzepte in das Linux-System rein und verdrängen dann alte Behandlungsmethoden. Und das, was ich Ihnen vorstelle, was hier Tasklet genannt wird, das ist nur eine von diversen Implementierungen für diese Bottom Halves. Ja, es gibt aktuell im Kernel drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Bottom Halves verwenden kann. Und es würde zu weit führen, die jetzt im Detail zu besprechen, weil das Ganze ja nur ein Beispiel für die Implementierung von Interrupt-Behandlungen sein soll. Nur, dass Sie wissen, diese Tasklets, das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Also es gibt auch noch andere Varianten von diesen Bottom-Halves. Ja, und das, was wir dann, was wir hier jetzt nur noch Tasklet oder Bottom-Half nennen werden, das ist eben der Teil, wo die Dinge abgearbeitet werden, die jetzt nicht unmittelbar als Reaktion auf den Interrupt passieren müssen. Ja, in der Top-Half passiert eben das, was wirklich sofort sein muss. Also zum Beispiel dem Gerät signalisieren, dass der Interrupt angekommen ist, damit das Gerät Bescheid weiß und weitermachen kann mit was auch immer. Eventuell Daten aus irgendeinem Puffer im Gerät auslesen, die sonst in Kürze wieder überschrieben werden. Ja, das muss also wirklich dringend sofort passieren, denn wenn man da zu lange wartet, dann sind die einfach weg. Dann sind schon die nächsten Daten nachgerückt. Wenn Sie sich vorstellen, so eine Gigabit-Netzwerkkarte, wo gerade starker Verkehr drauf ist, ja, die hat innen drin irgendwie einen Puffer, wo sie Netzwerkpakete zwischenspeichern kann, bis sie vom PC halt ausgelesen werden. Und wenn Sie da jetzt auf einen Interrupt von der Netzwerkkarte nicht schnell genug reagieren, dann ist dieser Puffer irgendwann einfach überschrieben und dann haben Sie Paketverlust. Was aber anschließend mit den Paketen passiert, dass das durch irgendwelche Filter vielleicht läuft, irgendwelche Weiterleitungen von Paketen ausgelöst werden und so weiter. Das ist erstmal nicht so wichtig. Und deswegen passieren diese Sachen in der Bottom Half oder eben im Tasklet. Und das Tasklet ist jetzt eine eigenständige neue Struktur im Kernel, die ja mit nichts anderem, was es da gibt, so direkt was zu tun hat. Es ist kein Prozess oder Thread oder sowas. Ja, es ist also nichts, was sich zum Beispiel schlafen legen kann. Aber es ist auf gewisse Weise ähnlich wie ein Prozess, in dem Sinne, dass in dem Moment, wo der Interrupt-Händler, also der obere Teil, der Top-Half gelaufen ist, wird ja praktisch eine Bottom-Half erzeugt und es ist nicht zwingend so, dass die sofort ausgeführt wird. Ja, wenn keine anderen Interrupts vorliegen, dann wird sie direkt ausgeführt und dann haben sie den Effekt, dass eigentlich diese Aufteilung in Top- und Bottom-Half sie überhaupt nicht betrifft. Das läuft dann einfach durch. Aber falls es weitere Interrupts gibt, die noch auf Bearbeitung warten, dann würden zuerst deren Top-Halves praktisch abgearbeitet werden. Ja, also die Bottom-Halves kommen immer erst dann dran, wenn es keine aktuell anliegenden Interrupts gibt, die durch eine Top-Half noch bearbeitet werden müssen.
Ja. Bottom-Half muss ausgeführt sein, bevor der Prozess weiterläuft.
Ja, mit einem Prozess hat, ja, bevor irgendein Prozess weiterläuft.
Ja, wenn die Liste von meinen Bottom-Halves dann immer mehr steigt, dann müssen die alle erstmal abarbeiten.
Genau, die müssen sie alle abarbeiten. Also solange es entweder eine Top-Half oder eine Bottom-Half irgendwie noch gibt, wird kein Prozess laufen. Diese Sachen haben immer Priorität vor allem, was irgendwie zu einer Anwendung gehört. Ja, aber es kommt nicht vor, dass sie wirklich das System zum Stillstand bringen, indem sie so viele Top-Halves und Bottom-Halves abzuarbeiten haben. Aber die Priorität ist klar. Die Top-Halves, das ist das, wo sie erwarten, dass es ganz, ganz schnell bearbeitet werden kann. Und deswegen wird auch während so eine Top-Half läuft, praktisch werden alle Interrupts gesperrt. Also sie können dann keine weiteren Interrupts, springen nicht in einen weiteren Interrupt-Händler irgendwie rein. Und damit verschieben sie praktisch diese Frage nach Prioritäten und sowas, verschieben sie in die Bottom-Halves hinein. Ich habe jetzt keine Folie dazu, aber es ist so, dass diese Bottom-Halves, die kann man priorisieren und darüber können Sie dann festlegen, dass diese nachgelagerte Behandlung eines Interrupts, dass da auch nochmal geguckt wird, was ist jetzt wichtiger und das, was wichtiger ist, wird eben zuerst gemacht. Ja. Interrupt Service Routine. Hatten wir das noch nicht, die Abkürzung? Dann, ne, es könnte auch sein, dass es ich sehe es jetzt auf meinen Folien auf Anhieb auch nicht. Ja, also die ISR, Interrupt Service Routine, das ist praktisch der Interrupt-Händler und in dem Fall ist das die Top-Half. Und da kommen wir jetzt auch gerade hin. Es gibt also diese Tasklets in zwei unterschiedlichen Prioritäten. Sie entscheiden praktisch in dem Moment, wo sie fertig sind mit der Top-Half, entscheiden sie, ob das Ding eine hohe oder eine niedrige Priorität haben soll. Und abhängig davon wird halt diese Bottom-Half oder dieses Tasklet zu bestimmten Zeiten ausgeführt. Ja. Diese Aussage hier, wenn es hohe Priorität hat, dass es direkt nach der Top-Half startet, gilt aber auch nur, wenn kein weiterer Interrupt vorliegt, der bearbeitet werden muss. Ja. Also egal wie jetzt die Priorität von so einem Tasklet oder von so einer Bottom-Half ist, die Top-Halves, wenn es welche gibt, haben immer Vorrang. Also der nächste Interrupt würde immer vorgezogen und dessen Top-Half aktiviert. Ja, in gewissem Sinne kann man auch sagen, dass eigentlich nur die Top-Half wirklich der Interrupt-Händler ist und diese Bottom-Half halt irgendein Teil des Betriebssystems, der irgendwelche Verwaltungsaufgaben für dieses Gerät dann noch mit übernimmt. Ja, aber typischerweise betrachtet man die beiden schon zusammen als die Interrupt-Behandlung, ja, auch wenn jetzt also streng gesehen nur der obere Teil halt das ist, was wirklich der Interrupt-Händler ist. Weil der Top-Half oder die Top-Half, das ist das, was in diese Liste der Interrupt-Service-Routinen auch eingetragen wird. Sie haben ja irgendwo diese Liste, wo Sie praktisch verankern können, wenn Interrupt Nummer 7 auftritt, was mache ich dann, welche Funktion rufe ich dann auf? Und das ist halt irgendeine Top-Half, die dann gestartet wird. Die, ja, die programmieren sie, genau. Also es gibt Routinen, mit denen sie praktisch einen neuen Interrupt-Händler anmelden können im System. Also das passiert zum Beispiel, wenn das System schon läuft und sie laden ein Modul von Hand nach für irgendeine Hardware, die nicht automatisch eingebunden wurde. Dieses Modul guckt dann erstmal, gibt es das Gerät überhaupt, für das ich hier aktiviert werden soll und stellt fest, welche Interrupt-Nummer das Gerät verwendet und dann registriert es einen neuen Interrupt-Händler für diese Interrupt-Nummer. Und ab dem Zeitpunkt, wenn diese Registrierung passiert ist, wenn das Gerät dann so einen Interrupt erzeugt, dann wird entsprechend der Händler aufgerufen. Ja, es ist in der Praxis, ich gucke mal gerade, ob ich da Folien zu habe. Nee, habe ich nicht, dann erzähle ich das einfach kurz so. In der Praxis ist es noch ein bisschen komplizierter, weil sie ja sowas wie Interrupt-Sharing haben. Also es gibt ganz viele Geräte, die alle dieselbe Interrupt-Nummer haben. Und deswegen geht man tatsächlich hin und wenn man jetzt in der Situation ist, dass so geteilter Interrupt praktisch da ist, dann muss beim Eintragen eines neuen Interrupt-Händlers für ein ganz spezielles Gerät, muss gesagt werden, noch über so ein Argument. Hallo? muss gesagt werden, dass das ein geteilter Interrupt ist und alle vorher eingetragenen Händler mussten das auch schon sagen, sonst geht es nämlich nicht. Und dann läuft die tatsächliche Abarbeitung ein bisschen anders. Wenn der Interrupt auftritt, wird nicht eine von diesen Funktionen angesprungen, sondern eine generische Funktion, eine generische Interrupt-Händler-Funktion für diese Interrupt-Nummer. Und die geht dann der Reihe nach durch alle von Hand eingetragenen Händler für die verschiedenen Geräte, also was aus den verschiedenen Treibern oder Modulen kommt, und einfach in der Reihenfolge, wie die eingetragen wurden. Und jede dieser Funktionen läuft praktisch los, guckt, ist das von meinem Gerät gekommen, weil zunächst weiß man ja nur, es ist in Interrupt Nummer 7 aufgetreten, aber welches von den 5 Geräten, die den verwenden, weiß man noch nicht. Ja, und jede von diesen Interrupt-Behandlungsroutinen guckt am Anfang schnell, bin ich das überhaupt? Und wenn nicht, beendet die sich direkt wieder mit einem Rückgabewert, der sagt, ich war es nicht. Und dann macht diese generische Routine, die so eine Schleife praktisch macht, macht weiter und ruft den nächsten Händler auf. Und irgendwann wird hoffentlich einer dabei sein, der sagt, ja, das ist für mich. Der macht dann eben seine Bearbeitung, was auch immer, und gibt dann einen Rückgabewert zurück, woraus erkennbar ist, der Interrupt ist behandelt worden, und dann bricht auch diese Schleife ab. Ja. Wenn Sie es jetzt irgendwie schaffen, einen Interrupt zu haben, der von keinem dieser Geräte kam oder es ist kein Treiber dafür angelegt, dann würde die Schleife praktisch über alle Händler durchlaufen bis zum Schluss. Und dann würde ganz am Schluss diese generische Funktion merken, ja, ich habe es mit allen versucht, aber es war keiner dabei. Und dann wird das irgendwie als kaputter Interrupt vermerkt, ja, der von keinem bekannten Gerät gekommen ist. Also der bewirkt dann nichts. Der bewirkt vielleicht irgendwo einen Fehlereintrag im Kernel-Protokoll. Okay, also das kann man sich, wenn man will, sehr detailliert unter den beiden hier angegebenen Quellen angucken. Das untere Buch behandelt Kernel 2.6, also die aktuelle Version. Oben diese FAQ-Datei, die ist ein bisschen veraltet. Kernel 2.4, das ist also jetzt schon viel länger her. Aber für die Grundprinzipien ist es immer noch verwendbar. Ja, also es hat sich seit diesem, was hier dokumentiert ist in dem ersten Link, hat sich sehr viel verändert. Aber um ein generelles Verständnis nochmal zusätzlich haben zu wollen, tut es auch diese alte Doku.
Noch eine Frage zu den Interrupt-Händlern. Jetzt bei Multicore-Systemen, wo werden die gehalten, beziehungsweise wie können wir jetzt irgendwie die Interrupts auf eine CPU verteilen?
Ja, also das macht die Hardware selber. Es ist so, dass sie dann Sie haben ja immer einen Interrupt-Controller vorgeschaltet, wo praktisch die Geräte dann dranhängen. Also kein Gerät ist direkt mit der CPU irgendwie, mit deren Interrupt-Eingang verbunden, sondern das geht immer über so einen Interrupt-Controller. Und wenn Sie ein Multicore-System haben, dann sorgt der dafür, dass die verschiedenen CPUs verwendet werden. Also das ist nichts, was das Betriebssystem macht, sondern das wird halt irgendwie verteilt.
Okay, dann ist das quasi die Aufgabe von dem Controller zu diese Interrupts zu publishen.
Ja, genau. Also es gibt auch, ich habe dazu gelesen, es gibt auch die Möglichkeit, so etwas wie ein Interrupt-Broadcast zu machen, dass also ein Interrupt an alle beteiligten CPUs weitergereicht wird. Mir ist allerdings jetzt nicht klar, welche Konsequenz das hat, weil das würde bedeuten, dass auf allen CPUs die Interrupt-Behandlung anfängt und versucht, diesen Interrupt zu bearbeiten. Also ich habe kein Beispiel dafür gefunden, welchen Sinn das hätte, einen Broadcast-Interrupt zu machen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sowas wie zum Beispiel ein Timer-Baustein, Sie wollen in allen CPUs irgendwie die Zeit hochzählen und regelmäßig unterbrochen werden, dass zum Beispiel sowas wie ein Timer per Broadcast einfach alle CPUs gleichzeitig darauf hinweist, es ist wieder ein Takt, also eine Zeiteinheit vergangen nach Timer. Aber für ein Gerät wäre es nicht sinnvoll, wenn jetzt die Platte irgendwas meldet, dass sie Daten übertragen hat, also der Plattencontroller, und dann würden alle CPUs aktiviert, dann würden die alle den entsprechenden Interrupt-Händler starten und dann müssten halt bis auf einen alle sagen, okay, ich merke, hier laufen mehrere parallel, ich beende mich. Also ich denke, dass dieser Broadcast nur für sowas wie Timer irgendwie genutzt wird. Und ansonsten kommt das Signal halt so, dass dieser Interrupt-Controller sagt, ich nehme jetzt irgendeine CPU. Ja. Und der weiß wahrscheinlich auch, welche CPU gerade noch beschäftigt ist oder so kurzfristig erst einen Interrupt weitergeleitet bekommen hat, dass sie vielleicht damit nicht klarkäme und dann nimmt er die nächste. Wir hatten ja dieses Bild, Immer das. Genau hier, wo Sie sehen konnten, wie die Verteilung der Interrupts auf die CPUs ist. Und da hat man gesehen, dass eigentlich fast alles immer bei CPU 0 landet und relativ selten nur bei einer der hinteren CPUs. Also Sie sehen, dass für fast alle Fälle die Werte bei CPU 1 bis 3 deutlich kleiner sind. Jetzt schauen wir mal, ob das Beispiel passend ist. Timer. Ne, also der normale Timer, der ganz oben zu sehen ist, der wird eigentlich nur von der CPU 0 bearbeitet, aber diese Local Timer Interrupts hier, die finden auf allen vier CPUs statt und sind ungefähr gleich häufig. Auch da haben sie leichte Abweichungen, ne? Aber zum Beispiel hier die dritte und vierte CPU, die haben fast gleiche Werte von der Anzahl der Local Timer Interrupts. Gut, jetzt haben wir über die Hardware-Interrupts viel gesprochen. Das ist halt sind diese asynchronen Interrupts. Der Rest beschäftigt sich jetzt mit Software-Interrupts. Und da geht es darum, dass Sie also synchrone Unterbrechungen praktisch haben. Und bei den System-Calls oder meistens nur kurz Sys-Calls genannt, sind es eben einfach Aufrufe von Betriebssystemfunktionen. Ja, wie etwa Zugriff auf eine Datei, Öffnen einer Datei, Lesen aus der Datei, solche Geschichten. Und darüber werden halt die Dienste genutzt, die das Betriebssystem anbietet und die nur das Betriebssystem auch erledigen kann. Also Sachen, die mit einem normalen Benutzerprozess einfach nicht möglich sind. Und jedes Mal, wenn Sie so einen Syscall ausführen, da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das machen kann. Das hängt auch davon ab, was für eine CPU Sie verwenden, also was für eine Art Plattform das ist. Dann wird eben in den Kernel-Modus umgeschaltet. Und dann sind wir praktisch in diesem, wie haben wir das genannt, dann sind wir in diesem Prozesskontext, ja, wo gleichzeitig Zugriff auf das laufende Programm, also auf den Prozessspeicher ist und auf den ganzen Speicher des Kernels. Ja, und in dem privilegierten Modus kann dann eben, was auch immer da angefordert wird, abgearbeitet werden. Und ja, typischerweise macht man das eben über einen Software-Interrupt und den man auch Trap häufig nennt. Und in der Regel sieht es so aus, dass man entweder ein bestimmtes Register in der CPU mit einem Wert lädt oder dass man auf den Stack einen bestimmten Wert drauf schreibt. Es gibt da verschiedene Varianten, hängt wieder davon ab, was für eine CPU das ist. Und dann wird eine spezielle CPU-Instruktion ausgeführt. Ja, die kann unterschiedlich heißen in jeder Plattform, aber im Prinzip ist es eben eine Instruktion, die sagt, jetzt mache ich einen Software-Interrupt. Also es könnte zum Beispiel einfach int heißen. Und das bewirkt dann im Prinzip was Ähnliches wie ein solcher asynchroner Interrupt. Weil auch für diesen Software-Interrupt ist praktisch ein Interrupt-Händler eingetragen. Ja, das unterscheidet sich erstmal nicht von einem asynchronen klassischen Hardware-Interrupt, sondern es wird auch in diese Interrupt-Behandlungsroutine reingesprungen. Und dort wird dann irgendwie festgestellt, welche Nummer, ja, welche Zahl jetzt praktisch angegeben wurde als Argument für diesen Software-Interrupt. Und dann weiß man eben, okay, wenn das jetzt eine Nummer 9 ist, dann bedeutet das, es soll irgendwie was aus einer Datei gelesen werden. Und wenn es eine 12 ist, ist es vielleicht Schreiben. Ja, sowas in der Art. Ich habe auch auf der nächsten Folie ein paar Beispielnummern für solche System-Calls. Und dann wird eben diese entsprechende Arbeit gemacht. Und wenn das fertig ist, dann gibt es wieder eine spezielle Maschineninstruktion, Return from Interrupt. Ja, das ist dann auch wieder wie bei den Hardware-Interrupts. Und danach darüber wird wieder aus dieser Interrupt-Behandlung zurückgesprungen. Dann kann das Programm weiterarbeiten und halt die Werte oder was auch immer es als Ergebnis zurückgekriegt hat, kann es dann verwenden. Also hier auf der Folie habe ich jetzt gesagt, System Call Nummer in ein Register eintragen, aber wie gesagt, es ist auch eine Variante denkbar, wo Sie das nicht in ein Register schreiben, sondern auf den Stack legen. Und es ist auch eine Variante denkbar, wo die Maschineninstruktion die Interrupt-Nummer enthält. Also dass das direkt in den Binärcode reinkodiert ist. Also ein Byte, was sagt Software Interrupt und direkt dahinter ein zweites Byte, was die Interrupt-Nummer enthält. Ja, hier sind ein paar von den Funktionen, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt und die zugehörigen Syscall-Nummern mal angegeben. Die müssen sich nicht merken. Ja, das ist nur so Interesse halber, damit Sie mal sehen, weil viele von diesen Funktionen können Sie halt direkt verwenden in irgendwelchen C-Programmen oder sowas. Ja. Change dir, was das aktuelle Arbeitsverzeichnis wechselt, Open und Close zum Öffnen und Schließen von Dateien und dann Read und Write. Über Fork haben wir schon gesprochen bei Prozesserzeugung. Und das heißt also, wenn Sie in irgendeinem C-Programm Fork schreiben, dann wird es übersetzt vom Compiler in Assembler-Code, der so aussieht. Fork ist hier die Nummer 2. Es wird ein bestimmtes Register, da wird der Wert 2 reingeschrieben und dann wird diese generische Instruktion zum Aufrufen eines Software-Interrupts einfach dahinter gesetzt. Ja? Und das arbeitet der Prozessor dann so ab. Und so sind diese ganzen Betriebssystemfunktionen signalisiert. Also es funktioniert nie so, dass Sie irgendwie einen direkten Sprung in die Routine des Betriebssystems reinmachen. Ja, was hier natürlich letzten Endes passiert, wenn wir jetzt über dieses Fork sprechen, da hatte ich Ihnen ja schon gesagt, es gibt irgendwo im Betriebssystem eine Funktion, die dann loslegt, do fork hieß das, ja, die dann eine Kopie von dem vorhandenen Speicher und so weiter erzeugt, die liegt natürlich irgendwo im Kernel-Speicher. Ja, das ist ja Teil des Betriebssystem-Codes und die liegt irgendwo und hat eine Adresse und die kennt das Betriebssystem auch. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, warum springe ich da nicht einfach rein aus dem Programm heraus, wenn ich sage, ich will jetzt einen Fork machen, warum übersetze ich das nicht einfach als Sprung in diese Funktion rein?
Ja, weil sich das ja von Kernel zu Kernel ändern kann, oder?
Gut, das könnte sich ändern, aber da könnte man natürlich hingehen und sagen, es gibt ja so einen Lader, der das Binary von der Platte lädt, wenn Sie also das Ursprungsprogramm praktisch laden, und der muss sowieso eventuell Adressmanipulationen oder sowas machen, der könnte die Werte anpassen. Weil während das System läuft, wird sich die Stelle nicht ändern, wo das liegt, das bleibt konstant. Ja, also da könnte man praktisch, so wie ein Linker das auch macht, der ein Programm und eine Bibliothek zusammenlinkt, der muss da auch gucken, wo liegen jetzt die Einsprungadressen in die Bibliotheksfunktion, könnte man praktisch beim Programmladen hingehen und gucken, sind hier irgendwo Fork-Aufrufe drin und die dann ersetzen durch ein Jump-to-Subroutine in diese tatsächliche Fork-Funktion des Kernels. Nee, es ist einfacher, es ist einfach wieder diese Trennung zwischen User-Mode und Kernel-Mode. Ja, wenn Sie versuchen, einen Fork zu machen, in dem Moment sind Sie noch in diesem User-Kontext, wo Sie den Kernel-Speicher überhaupt nicht sehen. Das heißt, selbst wenn Sie die Adresse kennen und sagen, ich will da reinspringen, Sie können da nicht reinspringen, weil Sie keinen Zugriff auf diese Adresse haben. Sie können ein Jump-to-Subroutine nur zu einer Adresse hin machen, die Teil Ihres Speicherbereichs ist. Und wenn Sie im User-Kontext arbeiten, wo der Prozess normalerweise, wenn er einfach läuft, arbeitet, dann sehen Sie einfach diese Adresse nicht und können entsprechend nicht dahin springen. Und darüber, dass wir einen Software-Interrupt machen, schalten wir um in den Kernel-Mode. Ja? Und jetzt kann man sagen, naja, was soll das? Über den Software-Interrupt mache ich es ja doch. Ja, ich kann ja Fork aufrufen, so oft ich will. Aber der entscheidende Unterschied ist, das, was diese Software-Interrupts machen, stellt ganz genau definierte und kontrollierte Zugänge zu den Betriebssystemfunktionen dar. Am Anfang von der dann ausgeführten Interrupt-Behandlung kann zum Beispiel geguckt werden, darf der das überhaupt? Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum man keinen Fork machen darf, aber nehmen wir mal an, dass man das irgendwie einschränken kann, dass ein Prozess sich nicht forken dürfte oder so, dann könnte das Ding am Anfang gucken, darf er das überhaupt, und wenn nein, dann bricht das ab. Ja, und wenn ich direkt in das Betriebssystem reinspringen könnte, dann könnte ich ja allerlei Tricksereien machen und zum Beispiel in irgendwelche Unterroutinen direkt reinspringen, die gar nicht auf oberster Ebene aufgerufen werden sollen, ja, sondern wo das Betriebssystem erst hinkommt, nachdem es schon diverse andere Dinge gemacht hat. Also dann wäre einfach überhaupt keine Kontrolle mehr möglich, was passiert. Ja, und durch diese Software-Interrupts stelle ich eben sicher, es ist einheitlich. Und wir haben dann auch das Argument, was Sie eben meinten, sich ändernde Adressen und so weiter. Ich muss mich dann tatsächlich auch nicht um sowas wie Einsprungadressen überhaupt kümmern, weil wenn das Betriebssystem startet, dann verankert es halt für diese verschiedenen Funktionen entsprechende Behandlungsroutinen, die irgendwo liegen. Und die Art und Weise, wie so ein Fork ausgeführt wird, die bleibt immer gleich, egal welche Version vom Betriebssystem ich gerade verwende.
Dann noch eine Frage, also beiläufig, wo kommt diese doch ein bisschen gewöhnungsbedürftige Notation mit diesem Underscore? Ja. Also wissen Sie, was der Ursprung ist?
Also wer sich das ausgedacht hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass der Sinn ist, sehr viele Bezeichner im Kernel verwenden einfach diese Doppel-Underscores, um auszuschließen, dass es eine Namensüberlappung mit irgendwas gibt, was Sie in einer Anwendung als Variable zum Beispiel verwenden würden oder als Funktionsname. Ja, also es ist praktisch eine Guideline, dass man, wenn man normale Programme entwickelt, nicht sowas macht, dass man irgendwelche Einfach- oder Doppel-Underscores benutzt.
Dann sieht man gleich, ob die Underscore ist reserviert.
Ja. Ja. Aber das ist etwas, was Sie in der Anwendung selber auch nicht machen müssen, weil also Sie brauchen halt diese Konstanten nicht. Diese Konstantendefinitionen, die sind auch wieder für sowas wie Bibliotheken. Wenn Sie tatsächlich in Ihr C-Programm Fork reinschreiben, dann ist dieses Fork eine Funktion, die über eine C-Bibliothek zur Verfügung gestellt wird. Und da drin, in der Implementierung von dieser Bibliothek, da finden sich dann die entsprechenden Anweisungen und da wird wahrscheinlich drinstehen, dass dieses NR-Fork in ein Register reingeschrieben wird. Ja? Und das heißt dann, wenn Sie das Betriebssystem jetzt irgendwie verändern, sodass Fork nicht mehr die Nummer 2 hat, sondern die Nummer 19, dann müssen Sie zwar die Bibliothek neu übersetzen, weil also die alte Version praktisch noch so kompiliert wurde, dass sie annimmt, dass 2 die richtige Nummer von Fork ist. Ja, die müssen Sie dann neu übersetzen, aber Ihr Programm müssen Sie nicht unbedingt neu übersetzen, weil das verwendet dann die neue Bibliothek und macht einfach einen Fork-Aufruf und wenn es halt die neue Bibliothek benutzt, dann wird die richtige Funktion aufgerufen. Ja, und ab und zu ändern sich halt diese Nummern. Es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass sowas wie Fork jemals eine andere Nummer kriegen wird, aber die Sachen, die weiter hinten sind, das geht ja auch noch ein ganzes Stück weiter mit über 300 System Calls. Ja. Es könnte also sein, dass der System Call Nummer 298 in 5 Jahren die 299 hat, weil vorne irgendwas eingefügt wurde. Ja. Aber das interessiert Sie dann als Anwendungsentwickler nicht. Es interessiert Sie höchstens, was ist das, was da neu hinzugekommen ist, weil Sie das dann vielleicht verwenden wollen in neuen Programmen. Das muss ja irgendwas sein, was es vorher noch nicht gab. Ja, schauen wir uns mal an. Also dieses Bild habe ich aus dem Buch rauskopiert, was weiter vorne schon mal als Quelle genannt wurde, dieses Quade und Kunst Buch. Das ist also schon von 2007 oder so und ist rausgekommen, als gerade der Linux-Kernel 2.6 relativ frisch erschienen ist. Und wir sind ja heute noch in der 2.6er Versionsfamilie bei Linux. Wir wollen mal einfach der Reihe nach gucken, wenn Sie jetzt versuchen, aus einer Datei was zu lesen. Ja, erstmal ist es so, dass Sie, wenn Sie Dateizugriffe in einem C-Programm machen, haben Sie 2 Möglichkeiten. Es gibt eine Low-Level-Reihe von Befehlen, die heißen dann Open, Read und Write. Wenn Sie Open aufrufen, dann kriegen Sie einen File-Descriptor zurück und den können Sie bei Read als Argument angeben und dann können Sie irgendwas aus der Datei rauslesen oder mit Write reinschreiben. Und neben diesem Open, Read und Write gibt es noch einen Level höher, wo Sie etwas haben, was dann F-Open, also wie File-Open, F-Read, F-Write und so weiter heißt. Die haben eine etwas andere Syntax und sind praktisch einfach eine Schicht höher. Also da stehen etwas komfortablere Manipulationsmöglichkeiten zur Verfügung. Typischerweise benutzt man diese F-Funktionen, F-Read, F-Open und so weiter. Und was jetzt passiert, also wir nehmen an, dass Sie eine Datei schon geöffnet haben mit F-Open. Was Sie da zurückgekriegt haben, ist kein File-Descriptor, sondern irgendeine Art Objekt-Identifier, der auch wieder für die Datei steht, aber nicht dieselbe Bedeutung wie ein File-Descriptor hat. Und wenn wir den aufrufen, dann wechseln wir praktisch in eine Bibliotheksfunktion rein. Ja, diese Bibliothek, die ist mit dem Programm zusammengelinkt. In der Regel dynamisch, wenn Sie das Programm starten, wird die Bibliothek hinzugelinkt. Das ist eine generische glibc-Standardbibliothek. Und fread setzt dann den Versuch zu lesen eben um in einen Aufruf der eine Ebene tiefer liegenden Funktion read. Da hat das Ganze noch nichts mit dem Kernel zu tun gehabt, weil das ist einfach nur komfortablerer Code irgendwie. Ja, Sie könnten auch diese Funktion selber neu schreiben, dieses fread. Wenn Ihnen das nicht gefällt, wie die Standardbibliothek das macht, können Sie Ihr eigenes fread schreiben, was halt auch read benutzt. Ja, also da ist praktisch bisher nur ein ganz normaler Jump-to-Subroutine passiert und dann geht's weiter. In read wird aber jetzt versucht, die Kernel-Funktion zu benutzen und während das passiert, also es wird praktisch das richtige, die richtigen Daten werden irgendwo hingeschrieben, ja, die ganzen Argumente, die Read hat, landen irgendwo in Registern oder auf dem Stack und wenn alles vorbereitet ist, dann wird diese spezielle Instruktion ausgeführt auf der CPU und in dem Moment kommt es halt zu einem Software-Interrupt und wir wechseln jetzt vom User-Mode in den Kernel-Mode. Ja, also jetzt sind wir im privilegierten Modus und es wird dann im Prinzip eben die Interrupt-Behandlung für diese spezielle Geschichte gestartet und da wird dann zunächst mal geguckt, was ist das Ganze überhaupt, was war das für ein Aufruf, ja, da haben wir also verschiedene Vergleiche einfach oder eine Fallunterscheidung und irgendwann sieht man, okay, es geht darum, was aus einer Datei zu lesen ist, es wird diese generische Read-Funktion aufgerufen. Das heißt, wir landen jetzt im I/O-Subsystem des Kernels und wissen, ja, es muss irgendwas gelesen werden. Und jetzt, wenn Sie zurückdenken an die Anfänge der Veranstaltung, hatte ich schon gesagt, Abstraktion ist so generell so ein Aspekt bei Betriebssystemen, auch im Hinblick darauf, dass es uns auf bestimmten Ebenen nicht interessieren soll, was für Hardware wir eigentlich im Detail nutzen. Ja, das heißt, irgendwo hier in diesem I/O-Subsystem muss jetzt erkannt werden, was ist das eigentlich? Will er was von einer CD lesen oder von einem USB-Stick oder von einer Festplatte? Ja, oder vielleicht aus einem virtuellen Dateisystem, was gar nicht physikalisch vorhanden ist, sondern wie dieses PROC-Dateisystem Daten on the fly aus dem Kernel irgendwie generiert. Ja, und dann verzweigt das Ganze in entsprechende Funktionen, die für den speziellen Gerätetreiber oder für das spezielle Gerät geschrieben wurden. Ja, und auf der Ebene wird dann irgendwann das Ganze umgesetzt. Wenn wir jetzt annehmen, es ist ein Plattenzugriff, dann wird halt irgendwie eine Instruktion für den Plattencontroller zusammengebastelt und wird schließlich mit einem speziellen Kommando an die Hardware geschickt. Und ja.
So ist dann quasi ab Punkt 3 der Punkt, wo aus dem eigentlichen Fall, weil egal was man schließt, ist ja erstmal ab bis Punkt 2 vermutlich mal alles noch einfach nur Dateien und dann am Punkt 3 werden die Treiber geladen und wirklich dann die IRO zu unterscheiden.
Ja, Okay. Genau. Bin ich das? Ui. Das wollen wir aber nicht. Entschuldigung, ich mache es aus. So. Genau, also letzten Endes kommen Sie halt irgendwann an den Punkt, dass Sie wissen, ich bin an einer bestimmten Position in der Datei, ja, wo ich was lesen will, meinetwegen vielleicht direkt am Anfang, einfach Position 0. Und dann muss ja irgendwo umgerechnet werden, wo ist das Ganze, es muss rausgefunden werden, wo auf der Platte befindet sich das Zeug. Und dann auf der alleruntersten Ebene sagen Sie einfach, ich will von dieser Festplatte den 300. Sektor irgendwie lesen, in einer bestimmten Größe und will das in den Speicher übertragen. Ja. Also das sind einfach mehrere Schichten, die da aufeinander aufbauen. Diese Driver-Read-Sache, die können Sie sich auch nochmal in zwei Teile unterteilt vorstellen, weil Sie haben irgendwo ein Teil des Treibers, der einfach nur dafür zuständig ist, Festplatten anzusteuern. Im Sinne von, gib mir von der Festplatte eine absolute Position irgendwie. Ja, dann haben Sie was drin, was in der Lage ist zu erkennen, dass eine Festplatte in Partitionen unterteilt ist. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, gib mir von der ersten Partition das erste Byte. Ja, das ist dann nicht dieselbe Position wie ganz am Anfang der Platte, weil am Anfang der Platte haben Sie Bootsektor und Partitionstabelle und sowas. Ja, und dann auf der nächsten Ebene haben Sie praktisch etwas, was für diese, was für das konkrete Dateisystem auf der Platte den Aufbau des Dateisystems kennt. Ja, das kann ja NTFS formatiert sein oder VFAT oder X2 oder sowas. Verschiedene Dateisysteme können da sein. Und da muss das ja auch umgesetzt werden, dann in praktisch Zugriffe auf logische Adressen innerhalb einer Partition. Ja, also es ist ein geschichtetes Modell und die Idee ist immer dahinter, dass Sie irgendwo Dinge einfach bequem austauschen können. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, die Partition wird neu formatiert mit einem anderen Dateisystem, dann ist im Prinzip der Weg hier runter und wieder rauf, ist der gleiche wie vorher, nur an der einen Stelle, wo in eine Funktion reingesprungen wird, die sich mit dem alten Dateisystem auskennt, da springen Sie dann nicht mehr rein, sondern stattdessen in die für das neue Dateisystem. Aber alle unteren Schichten und höheren Schichten werden dabei dann nicht ausgetauscht. Ja, eine Ebene höher würde halt an der Stelle, wo man guckt, was ist das für ein Dateisystem, da würde dann diese Fallunterscheidung anders ausgehen einfach.
In dem Fall steht ja noch die Überprüfungsroutine letztendlich, weil kann sein, ich habe keinen Zugriff auf die Datei.
Ja.
Wie kommt die denn ins Spiel?
Die passiert auf jeden Fall auch schon hier auf Kernel-Ebene.
Ja, in dem Zeitpunkt wird die Überprüfung separiert aufgerufen oder macht das der
Also ich meine, hier ist es ja so, wir sind jetzt in der Situation, wir haben schon eine geöffnete Datei. Und wenn ich eine Datei geöffnet habe, dann weiß ich natürlich schon, dass ich die Berechtigung habe, die zu öffnen. Und ich weiß auch, wie ich sie geöffnet habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich sie zum Lesen geöffnet habe. Wenn ich jetzt versuche, in eine zum Lesen geöffnete Datei zu schreiben, dann würde hier an dieser Stelle, wo es halt losgeht, würde ein Blick in die Kernel-Datenstrukturen zeigen, die Datei ist nur zum Lesen geöffnet und da würde das Schreiben verweigert werden. Das heißt, die eigentliche Zugriffsprüfung, ob ich überhaupt irgendwas damit machen kann, die findet schon beim Öffnen der Datei statt. Und da passiert es aber auf Ebene des logischen Dateisystems, also da, wo man von sowas wie Verzeichnissen und Zugriffsrechten und so weiter spricht. Und das wird natürlich trotzdem eine Menge Sachen nach sich ziehen. Wenn Sie jetzt sagen, ich will eine Datei öffnen, dann muss die ja erstmal gesucht werden. Wo liegt die auf dem Dateisystem? Dann muss man, wenn man das Verzeichnis gefunden hat, wo sie drin ist, dann hängt es davon ab, was für ein Dateisystem ist das, wo speichert das Zugriffsrechte. Das kann ganz unterschiedlich gehandhabt sein, wo diese Rechteinformationen stehen. Es könnte in dem Verzeichnis drin stehen. Es kann aber auch in dem iNode, also bei Unix-Systemen hat man diese iNodes, die praktisch ein Verwaltungseintrag für eine Datei sind, da steht es im iNode drin. Wenn Sie jetzt ein Windows-Dateisystem haben, könnte es sein, dass es im direkt in diesem MFT-Eintrag steht. Also da, das ist einfach unterschiedlich und deswegen hat man halt verschiedene Ebenen. Aber letzten Endes wird es so sein, wenn Sie versuchen, eine Datei zu öffnen, dann passiert sowas wie lokalisiere die Datei, um zu gucken, gibt es die überhaupt. Dann prüfe die Zugriffsrechte. Und das muss halt irgendwie passieren. Ne? Das hängt eben davon ab, was ist das für ein Dateisystem. Aber auf irgendeiner Ebene passiert dann auch wieder ein Hardwarezugriff. Weil um die Zugriffsrechte sehen zu können, muss ich irgendwo auf der Platte reingucken. Wenn ich das nicht zufällig noch im Cache habe, weil ich erst vor kurzem in der Region war, dann muss ich irgendwann einen Hardwarezugriff machen. Und da sind wir jetzt hier in dem Bild. Ganz hier unten auf der alleruntersten Ebene wird eben das Signal an die Hardware geschickt. Und in dem Moment, wo das passiert, wird die ganze Anwendung schlafen gelegt. Ja, und dann vergeht ja sehr viel Zeit, bis praktisch dieser Zugriffsbefehl an die Hardware, bis der ausgeführt worden ist. Und irgendwann sind die Daten fertig übertragen. Dann wird ein Interrupt, wie wir das schon gesehen haben, ein Hardware-Interrupt halt ausgelöst. Es wird der entsprechende Interrupt-Händler jetzt für die Hardware ausgeführt. Ja, der ist jetzt unterteilt in, hier ist es ISR und Tasklet genannt, also das ist die Top Half und das ist die Bottom Half des Tasklet. Ja, und irgendwann ist das Ganze abgearbeitet und das führt dann dazu, dass der ursprüngliche Prozess aufgeweckt wird. Und der kriegt jetzt, der ist noch im Kernel-Mode. Ne? Weil als er schlafen geschickt wurde, war er auch im Kernel-Mode. Also wir haben das genannt Process-Kontext. Ja, kriegt jetzt hier einen Rückgabewert und jetzt muss das Ganze natürlich nach oben alles zurückgegeben werden über die verschiedenen Funktionen. Also diese ganze Treiberschichtung im Kernel, im Betriebssystem, das wird dann teilweise auch vielleicht noch übersetzt irgendwie. Ja, denn es kann zum Beispiel sein, dass Sie hier ganz oben gesagt haben, lies mir 10 Bytes aus einer Datei. Und hier auf der untersten Ebene haben Sie aber nicht die Möglichkeit, dem Plattencontroller zu sagen, gib mir 10 Bytes aus der Datei, sondern Sie können dem nur sagen, gib mir einen Block. Ja, und der hat Ihnen dann 1024 Byte oder was auch immer Blockgröße ist, Gesundheit, hat er Ihnen irgendwo hinkopiert. Ja, und auf dem Weg nach oben werden Sie dann irgendwo aus diesem Block halt die ersten 10 Bytes rauslesen und den Rest wegwerfen. Und schließlich wird dann praktisch hier oben die Behandlung dieses Software-Interrupts, den Sie ausgelöst haben, wird beendet. Also es wird praktisch die Ergebnisse, die wir brauchen, die sind schon in den Speicher des Prozesses reingeschrieben worden. Ja, weil solange wir hier in dem Bereich sind, haben wir Zugriff auf die Kernel-Welt und auf die Welt des Prozesses, speichertechnisch gesehen. Ja, und dann machen wir auch sowas wie Return from Interrupt oder sowas. Und dadurch kommen wir wieder zurück in diesen User-Mode, wo wir alle Privilegien wieder verloren haben, also insbesondere nicht mehr in den Kernel-Speicher reingucken können. Und hier kriegt der Read dann irgendwie halt sein Ergebnis zurück und kann jetzt aus dem Speicher auslesen oder einfach nur den Pointer da drauf halt verwenden, ja, wo jetzt die Daten stehen. Und der, das ist dann jetzt alles wieder nur normales Userland, der gibt dann entsprechend die Werte zurück an das Aufrufen der F-Read und dann landet es schließlich bei Ihnen in der Anwendung und Sie wissen halt, wie die nächsten 10 Bytes heißen. Ja, also es ist ein sehr langer Weg durch sehr, sehr viele Schichten, wo verschiedene Arten von Interrupts stattfinden. Einmal dieser Software-Interrupt, der in den Kernel-Modus umschaltet, dann irgendwo dazwischen auch ein Hardware-Interrupt, ja, und schließlich wird das Ganze alles rückabgewickelt. Okay, auf den nächsten Folien gibt es nur noch einen kurzen Überblick über ein paar von diesen Standardfunktionen. Der Sinn ist eigentlich, dass Sie ein paar davon mal ausprobieren können. Ich habe aber jetzt, weil ich gemerkt habe, dass wir mit der Zeit ein bisschen hängen und nicht mehr so viele Termine haben, dazu keine Übungsaufgaben vorbereitet. Also wir werden diesen Teil nicht praktisch nochmal üben. Vom Prinzip, wenn Sie in irgendwelchen Sprachen programmieren, dann werden Sie solche Funktionen verwenden. Typischerweise, wenn Sie nicht gerade in C sind, machen Sie nicht diese einfache Open Read und Write Geschichte, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, sondern machen eben sowas wie F-Open oder F-Read. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sachen bei Java oder so heißen, aber bei C wären das halt diese F-irgendwas-Funktionen. Also schauen wir uns die einfach nur ganz kurz an. Der Open-Aufruf ist eben auf der untersten Ebene, wo man noch mit C-Funktionen was machen kann, die Funktion, mit der Sie eine Datei öffnen können. Und im Wesentlichen wird es einfach aufgerufen mit einem Argument für den Dateinamen und einer Angabe der Optionen. Und Sie können da nicht als String irgendwie reinschreiben, sowas wie zum Lesen, so wie das bei F-Open funktioniert. Ich glaube, bei F-Open kann man in Anführungszeichen R schreiben, um anzugeben, dass man zum Lesen öffnen will, sondern hier müssen Sie halt eine spezielle Konstante verwenden, die O wie Option underscore read-only heißt. Entsprechend gibt es hier andere Dinge, die Sie eintragen können, um zum Schreiben oder zum Lesen und Schreiben zu öffnen. Sie können auch zum Anhängen, also Append, öffnen, dann kommen Sie praktisch direkt ans Ende der Datei und können da weitere Sachen reinschreiben. Und außer dem Open Call gibt es auch noch einen Create Call, der eine Datei neu erzeugt. Ja, also letzten Endes macht Create nichts anderes als Open, wenn Sie das Open mit der richtigen Liste von Optionen aufrufen. Also eigentlich bräuchte man Create nicht, das ist nur eine Komfortfunktion, dass man sich diese Informationen öffnen zum Erzeugen praktisch sparen kann. Weil Create wird eine schon bestehende Datei löschen, also auf 0 Byte zurücksetzen und dann neu reinschreiben. Wichtig ist hier vor allem, man kriegt einen Integer-Wert zurück, FD, das ist der sogenannte File-Descriptor. Der ist innerhalb eines Prozesses eindeutig, also wenn Sie mehrere Dateien in einem Prozess öffnen, haben Sie unterschiedliche IDs. Wenn Sie mehrere Prozesse haben, kann es aber sein, dass derselbe File-Descriptor da auftaucht, da gibt es keinen Zusammenhang. Und den brauchen Sie jetzt für alle Operationen. Hier sehen Sie als Beispiel Read. Read nimmt als erstes Argument diesen File-Descriptor. Also wenn Sie aus der geöffneten Datei lesen wollen, dann müssen Sie den angeben. Und außerdem die Adresse eines Puffers angeben, also ein Stück RAM, wo das reingeschrieben werden soll. Und dann noch die Anzahl der Bytes, die Sie lesen wollen. Und hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie eine Datei erst geöffnet wird und dann etwas daraus gelesen wird. Und es ist so, dass wenn Sie zum Beispiel sagen, hier wie im Beispiel, ich will 128 Bytes lesen, der Rückgabewert von Read, der verrät Ihnen, wie viel Sie tatsächlich gelesen haben. Das könnte natürlich sein, dass die Datei schon zu Ende ist oder fast zu Ende ist. Und dann würden Sie eben als Ergebnis nicht 128 kriegen, sondern nur die Zahl der wirklich gelesenen Bytes. Also wenn Sie da einen anderen Wert kriegen als den Sie bei BuffSize reingeschrieben haben, dann wissen Sie unter anderem dadurch, dass die Datei am Ende ist. Ja, hier ist ein längeres Beispiel, das spreche ich jetzt nicht durch. Das ist einfach etwas, was macht es in einer Schleife, eine Datei komplett liest und ausgibt. Ja, auf der Konsole. Wenn Sie mögen, können Sie das per Copy und Paste da rausziehen und mal ausprobieren und laufen lassen. Analog zu Read gibt es auch die Funktion Write. Die macht halt dasselbe in grün, die schreibt in die Datei rein. Und hier sollte eigentlich Write stehen. So. Und die funktioniert vom Prinzip genauso. Auch da ist wieder anzugeben, der Puffer, wo die Adresse des Puffers, wo die zu schreibenden Daten drinstehen und die Anzahl der Bytes, die geschrieben werden sollen. Und auch da kriegen Sie die Anzahl der geschriebenen Bytes zurück. Da ist es noch unwahrscheinlicher, dass da jemals irgendwie was anderes rauskommt. Das wäre praktisch nur, wenn Sie eine Grenze eines Datenträgers erreichen. Ja, dass also wirklich, weil die Platte voll ist, nicht weitergeschrieben werden kann, dann könnte da mal ein kleinerer Wert als Ergebnis zurückkommen. Ansonsten schreiben Sie natürlich immer so viel, wie Sie schreiben wollen. Hier unten auch wieder ein kleines Beispiel. Und Sie sehen, es wird bei diesem Open eben immer mit so Konstanten oder was sind das? Ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich keine Konstanten, sondern einfach Makrodefinitionen. Das hat man vorhin ja auch, diese Define-Einträge gesehen. Also das sind Sachen, die mit dem Präprozessor praktisch bearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob es in Java auch diese, gibt es da so Define-Statements?
Ja, sowas ähnliches. Ja. Das sind entweder irgendwelche Enums oder die man sich halt definiert, dass man sagt, okay gut, man hat irgendwelche Konstanten oder man hat halt in Interfaces Konstanten deklariert. Also.
Aber da wird irgendwo auch Speicher für belegt, ne? Weil für diese Dinger, die kosten praktisch keinen Speicher. Das sind praktisch nur innerhalb des Compilers Definitionen. Ja. Okay. Also diese Define-Statements sind in C dafür da, dass ein Präprozessor praktisch, bevor der eigentliche Programmcode übersetzt wird, einfach ein Suchen und Ersetzen macht und das, was auf der linken Seite steht, durch das auf der rechten Seite ersetzt. Also wenn Sie irgendwo eine Funktion haben, wo dieses nr-close drin verwendet wird, dann kriegt der eigentliche Compiler das nie zu sehen, sondern das wird vor dem Übersetzungsvorgang einfach durch die Nummer 6 hier in dem Fall wird es ersetzt.
Sind die ganzen Dinge schon initialisiert, wenn ich es richtig verstanden habe?
Okay. Ich habe jetzt nicht mehr genau mitgekriegt, was Sie da noch...
Okay.
Sie können sich dem beugen oder widersprechen. Okay. Ja, mit Close wird eine Datei wieder geschlossen. Da gibt man einfach nur den File-Descriptor an. Nachdem Sie eine Datei geschlossen haben, können Sie nicht mehr aus ihr lesen oder schreiben. Das bedeutet übrigens nicht, dass kein weiterer Prozess auf diese Datei noch Zugriff hat. Sie können ja Dateien auch aus mehreren Prozessen heraus zum Lesen öffnen, eine und dieselbe Datei. Und wenn Sie jetzt in einem Prozess die Datei schließen, dann bleibt sie für die anderen Prozesse geöffnet. Anders ist es bei Threads. Wenn Sie einen Prozess haben, der multithreaded ist und aus mehreren Threads besteht, wenn einer von den Threads die Datei zumacht, weil wir gemeinsamen Speicher haben, das heißt auch diese FD-Variable, dieser File-Descriptor ist auch gemeinsam und auch die Liste der offenen Dateien, dann ist die Datei für alle anderen Threads auch geschlossen. Innerhalb des Prozesses.
Eine Frage zum Kernel-Debugging. Wie aufwendig ist es denn, wenn ich sage, okay gut, ich möchte jetzt einfach mal einen Debugger einschalten, weil ich sage, ich möchte jetzt hier bei einem Hello World.c den Fork debuggen und mal schauen, wie ich da reinkomme. Ist das möglich, dass ich den Debugger einschalte, ohne dass ich irgendwelche Flags setzen muss?
Also erstmal, wenn Sie überhaupt debuggen wollen, müssen Sie das Programm mit einer entsprechenden Option kompilieren, Ihr normales Programm, damit überhaupt die nötigen Informationen da sind. Mit dem Standard-Debugger, den Sie für das normale Debuggen von also Anwendungsprogrammen verwenden können, kommen Sie nur bis auf die Ebene, wo halt in der Bibliothek irgendwo was passiert. In dem Moment, wo in den Kernel-Modus geschaltet wird, hört der normale Debugger auf. Wenn Sie das Verhalten innerhalb des Kernels beobachten wollen, brauchen Sie einen speziellen Kernel-Debugger, der ist Teil des Kernels, aber dann müssen Sie praktisch das Betriebssystem irgendwie angepasst daran neu übersetzen, damit Sie die Sachen auch sehen.
Also so ohne den Kernel nochmal dementsprechend zu konfigurieren.
Ja. Und Sie kriegen natürlich dann sehr viele Informationen, weil dann jedes Mal, wenn dann diese Sache reingesprungen wird, halt entsprechende Debug-Informationen geschrieben werden.
Kann man dann auch nicht on the fly abschalten, also weil wird dann ja alles extrem langsam und oder relativ langsam, wenn ich da jetzt irgendwie jedes Mal die Debug-Informationen mitlaufen lasse. Also ich kann jetzt ja nicht meinen Standard-Linux, den ich so zum Arbeiten benutze, sagen, okay, ich kompiliere den mit dem Debug-Flag und benutze ihn dann aber auch normal zum Arbeiten, ohne dass mir das System da jetzt irgendwie merklich in den Knie geht?
Naja, Sie werden dann neu booten müssen mit einem normalen Kernel, wenn Sie da hin und her schalten wollen.
Okay.
Ja. Also es mag sein, dass es eine Möglichkeit gibt, den Debugger, wenn er aktiv ist, auszuschalten, das weiß ich nicht.
Okay. Ja.
Und Sie werden natürlich angeben können, welche Teile des Kernels Sie anschauen wollen. Das ist also nur bestimmte Sachen. Ich meine, sowas wie ein Fork zum Beispiel, wenn Sie nur den Fork analysieren wollen, das machen Sie nicht ständig. Also es werden nicht ständig neue Prozesse erzeugt. Das würde also nicht zu einem Performanceverlust führen.
Ja, aber jetzt mal oder sowas irgendwie da, was ist das, die Standard-IO?
Ja, also selbst sowas wie ein Read, denke ich, wenn Sie jeden Aufruf von Read, also von irgendwelchen Kernel-internen Read-Funktionen debuggen würden, sofern Sie das nicht in eine Datei, was dann wieder also Zugriffe bedeutet, wieder Hardware-Zugriffe bedeutet, sondern wenn Sie das in so einen Speicherbereich reinschreiben, einfach wo Sie rauslesen können, wird das System auch nicht deutlich langsamer. Aber wenn Sie zum Beispiel jedes Mal, wenn der Scheduler einen anderen Prozess aktiviert, wenn Sie das protokollieren, das passiert da ständig. Das würde dann schon Performanceverlust bedeuten. Ja. Also Sie können danach mit angeschalteten Kernel-Debugging praktisch auch keine Aussagen mehr über Timing oder sowas machen, weil das nicht mehr einem normalen System entspricht. Das benutzt man eigentlich nur, um Fehler zu erkennen, wo irgendwas schief geht. Ja. Aber das führt jetzt viel zu weit. Also da gibt es gute Bücher, die auf Kernel-Debugging besprechen, aber das ist nicht Gegenstand jetzt dieser Vorlesung. Ja. Okay, Exit, Fork und Exit haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen im anderen Zusammenhang. Also mit Exit können Sie halt ein Programm beenden und können aber auch noch einen Rückgabewert angeben. Diesen Rückgabewert kann dann prinzipiell der Vaterprozess irgendwie auslesen, wenn er sich dafür interessiert. Und das Gegenstück dazu war eben Fork, mit dem Sie neue Prozesse starten. Das hat man ja alles schon. Auch die letzte oder vorletzte Folie, exec, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich hatte Ihnen da gesagt, es gibt eine ganze Familie von exec-Kommandos. Hier habe ich Ihnen die mal aufgelistet. Das sind nur 5 Stück. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das vollständig ist. Es könnte sein, dass es noch mehr als diese 5 gibt. Aber das sind halt verschiedene Varianten, die sich nur darin unterscheiden, wie konkret jetzt die Argumente übergeben werden. Also hier unten sehen Sie einmal ein execl und ein execlp. Was macht der jetzt anders? Ah ja, genau. Die sind gleich, die beiden Aufrufe, bis auf die Tatsache, dass hier oben der Name des auszuführenden Programms mit vollem Pfad angegeben ist, userbin.vi. Ja, das heißt, execl verlangt, dass Sie schon vorher wissen, wo das Programm liegt, das Sie starten wollen, während execlp, das p steht für path, in eine Pfadvariable reinguckt, wo verschiedene Standardverzeichnisse drinstehen, wo sich möglicherweise ausführbare Programme befinden. Und das execlp macht sich dann eben ein bisschen mehr Mühe und sucht halt der Reihe nach in diesen verschiedenen Ordnern, ob es da eine Datei namens vi drin gibt. Und wenn er irgendwo eine findet, dann startet er die halt. Ja. Aber wenn Sie den genauen Pfad schon kennen, dann können Sie eben stattdessen execl verwenden. Wenn Sie bei execl einfach vi reinschreiben, dann wird er versuchen, im aktuellen Arbeitsverzeichnis ein Programm namens vi zu starten. Das wird es in der Regel nicht geben, es sei denn, Sie stehen zufällig gerade in userbin und dann wird es fehlschlagen. Gut, und damit man die Funktionen, aber auch viele von diesen Konstanten, ja, oder Makro-Variablen praktisch verwenden kann, muss man eine Reihe von Header-Dateien einbinden. Je nachdem, was Sie machen, brauchen Sie nicht alle davon, aber in der Regel sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie diese 4 Stück drin haben. Ja, das sind einfach Header-Dateien, wo Definitionen für verschiedenes Zeug drinstehen, und die können Sie über diese Include-Statements am Anfang eines C-Programms können Sie die einbinden. Okay, das ist der Block zu Interrupts gewesen. Haben Sie noch Fragen dazu? Wenn Sie spontan keine dazu haben, dann entweder nächstes Mal oder ansonsten auch per E-Mail. Es geht dann weiter mit dem nächsten Thema. Es ist jetzt zu früh, um jetzt schon die Pause zu machen. Dann haben wir nachher so einen langen Block, oder ist Ihnen das egal? Also wir könnten auch, weil es natürlich thematisch jetzt ein neues Thema anfängt, wir könnten auch jetzt die Pause machen, aber dann haben wir nach der Pause halt entsprechend verlängert. Wie ist es Ihnen lieber?
Machen wir weiter.
Weitermachen? Wer ist für weitermachen jetzt? Okay, gut. Also nächstes Thema, Scheduling oder Scheduler. Ja, da geht es also darum, wie Prozesse der Reihe nach irgendwie ausgeführt werden. Und zunächst ein kurzer Überblick, was wir da machen werden. Also erstmal wird es so ein bisschen Motivation geben. Ja, was ist das? Warum machen wir das? Wofür ist es nötig? Dann kommt die wesentliche Unterscheidung zwischen kooperativem und präemptivem Scheduling. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, ganz kurz, was das ist. Das kommt dann jetzt nochmal einen Tick ausführlicher, vor allem, weil wir auch Beispiele dafür sehen werden. Der Begriff CPU-lastige und IO-lastige Prozesse habe ich, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Im Rahmen dieses Themas ist es aber besonders interessant. Dann werden wir über verschiedene Ziele sprechen, die man mit Scheduling verfolgen kann, weil es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Sie so einen Scheduler implementieren können. Und ja, welche von diesen Möglichkeiten Sie wählen, hängt halt davon ab, was Sie eigentlich erreichen wollen damit. Also in welchen Bereichen Ihr Betriebssystem arbeiten soll, was es besonders gut können soll und was eher uninteressant ist. Dann schauen wir uns ein paar Standard-Scheduling-Verfahren an. Und der letzte Punkt, Linux Scheduler, das ist in diesem Foliensatz nicht drin. Das kann sein, dass wir das auch im Rahmen der Vorlesung nicht machen, weil einfach es zeitlich irgendwie relativ knapp ist. Also wir müssen auf jeden Fall noch über die Themen Speicherverwaltung und Synchronisation sprechen. Und ich fürchte, dass das schon relativ eng wird, die Sachen vernünftig durchzukriegen, falls wir das schaffen sollten. Und am Ende noch Zeit über ist, dann würde ich gegen Schluss halt nochmal diesen Punkt Linux Scheduler aufgreifen. weil das natürlich schon den Vorteil hätte, ja, ein paar von diesen theoretischen Konzepten, die wir uns anschauen werden, dann auch mal im Praxiseinsatz zu sehen. Okay, also als Einführung, ein Teil davon wird Ihnen jetzt, oder vieles davon wird Ihnen bekannt vorkommen, weil wir das im Zusammenhang mit Prozessen immer wieder schon mal hatten. Ja, es geht ja generell darum, dass wir sowas wie Multitasking hinkriegen wollen. Das heißt, es gibt mehrere Prozesse und die konkurrieren vor allem darum, die CPU zu kriegen. Sie konkurrieren auch noch um andere Betriebsmittel, je nachdem, also zum Beispiel um Speicher. Aber beim Scheduling geht es um die Frage, wann kriegt ein Prozess die CPU. Und entscheidend tut es das Betriebssystem, weil das generell alle Betriebsmittel verwaltet und keinem Programm oder Prozess direkt erlaubt, da eigenmächtig Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Fall geht es halt konkret um das Betriebsmittel Rechenzeit auf einer CPU. Wenn Sie ein Mehrkern- oder mehr CPU-System haben, dann ist es immer noch dieselbe Aufgabe, nur dass Sie mehr Ressourcen haben, die Sie irgendwie verteilen können. Ja. Und der Scheduler, der entscheidet als letzte und einzige Instanz, wann ein bestimmter Prozess laufen darf. Und es ist wichtig, dass man das ordentlich macht, weil wenn Sie ungünstige Auswahl oder ungünstige Reihenfolgen auswählen für die Prozesse, dann kriegen Sie eine sehr schlechte Performance des Systems. Also wenn Sie etwa als denkbar schlechtestes Beispiel sich vorstellen, Sie wählen irgendeinen Prozess aus und lassen den laufen, so lange, bis er fertig ist, ja, mit was auch immer er tut. Und wenn er fertig ist, dann wählen Sie den nächsten Prozess aus. Und da ändert sich nur was dran, wenn ein Prozess vielleicht eine Hardware-Geschichte macht, wo er dann ja blockiert wird und warten muss auf I.O., dann würden Sie vielleicht einen anderen dran nehmen. Dann hätten Sie ein sehr schlecht reagierendes System, ne, weil dieser eine Prozess, der halt einmal aktiviert wurde, ja, im Prinzip beliebig lang, solange er keine I.O.-Geschichte macht, laufen kann. Ja, und andersrum kann man sich auch vorstellen, dass Sie irgendwie alle 10 CPU-Zyklen einen anderen Prozess auswählen. Ja, das wäre dann mit einem sehr hohen Umschaltaufwand verbunden. Sagen wir mal, Sie brauchen dann vielleicht 100 Mal so lang, um von einem Prozess zum nächsten zu wechseln, wie Sie dann jeweils den Prozess rechnen lassen. Also dann würden Sie 99% der Rechenzeit für das Wechseln, ja, für die Verwaltung, welcher Prozess gerade laufen darf, verschwenden. Also da werden wir sehen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten und wenn man das nicht gescheit macht, dann kriegt man eine ganz üble Performance. Ich hatte schon gesagt, dieses Zustandsübergangsbild wird immer wieder mal auftauchen. Jetzt sind wir halt an der Stelle, wo es um die Übergänge zwischen Running und Ready, also zwischen laufend und bereit geht. Und für beide Übergänge, das ist ja spiegelbildlich, also aus Sicht der Prozesse, ja, der Prozess, der gerade abgewählt wird, hat im Gegenzug dann irgendwann, ist er der Prozess, der ausgewählt wird. Ja. Für diese beiden Sachen ist halt der Scheduler zuständig, während die anderen Übergänge, die es in dem Diagramm gibt, von anderen Komponenten gemacht werden. Wann wird so ein Scheduler oder die Scheduling-Funktion im Kernel überhaupt aktiviert? Das haben wir zunächst mal natürlich, wenn man ein neuer Prozess erzeugt wird. Also Fork wird dazu führen, dass nach dem Fork direkt der Scheduler drankommt. Es muss nämlich entschieden werden, wenn ich einen Prozess verdopple, welcher danach weiterläuft. Läuft der weiter, der gerade den Fork also ausgelöst hat, oder läuft der neu erzeugte weiter? Ja, das ist ja zunächst nicht klar. Und deswegen ist das ein Punkt, wo immer der Scheduler kurz aktiviert wird und der entscheidet dann halt, welcher von den beiden weiterlaufen kann. Oder vielleicht auch ein ganz anderer. Aber Fork ist auf jeden Fall immer ein Punkt, wo anschließend der Scheduler drankommt. Dann, wenn ein aktiver Prozess durch eine I.O.-Geschichte blockiert, dann ist klar, der kann erstmal nicht weiterarbeiten, also muss irgendwie ausgewählt werden, wer jetzt stattdessen die CPU haben darf, und das macht eben der Scheduler. Wenn ein blockierter Prozess wieder bereit wird, dann ist das eine Möglichkeit, wo man den Scheduler aufrufen könnte, muss man aber nicht zwingend. Ja, man könnte an der Stelle dem Scheduler die Möglichkeit geben, diesen nicht länger blockierten Prozess direkt auszuwählen. Macht man in der Praxis in der Regel nicht, wäre aber eine Möglichkeit. wenn ein Prozess beendet wird, also der gerade laufende natürlich, andere Prozesse kann man nicht beenden, passiert es natürlich auch, denn es muss ja ein Nachfolger gefunden werden. Ne? Der gerade noch laufende, der ist jetzt weg, also muss der nächste gesucht werden. Der letzte Punkt oder der vorletzte hier, der Prozess rechnet schon zu lange. Das ist eben die Frage, ob das überhaupt möglich ist, das zu erkennen und da zu unterbrechen. Moderne Betriebssysteme machen das, ältere machen es nicht. Das werden wir gleich sehen. Das ist der Unterschied zwischen kooperativem und präemptivem Scheduling. Das kommt auf der nächsten Folie. Ja, und wenn ein Interrupt auftritt, wird natürlich nicht direkt der Scheduler gestartet, sondern zunächst mal die Interrupt-Behandlung, wie wir das gerade besprochen haben. Aber wenn der Interrupt-Händler praktisch fertig ist, dann ist es auch wieder ein möglicher Punkt, wo man den Scheduler aktivieren kann. Aber nicht zwingend. Ja, ja, und damit sind wir jetzt bei der Frage, kann ein laufender Prozess überhaupt unterbrochen werden? Und in dem ältesten Modell oder in dem alten Modell des sogenannten kooperativen Scheduling, da gab es keine Möglichkeit, künstlich einen Prozess zu unterbrechen. Ja, das heißt, ein Prozess, der einmal ausgewählt wurde, der kann dann im Prinzip unendlich lange laufen, ja, bis er entweder sagt, er macht eine I/O-Operation, ja, da wird er schlafen gelegt, also er wird blockiert. Und dann kann natürlich ein anderer Prozess ausgewählt werden. Es könnte auch sein, dass er fertig ist, also mit Exit verlassen wird. Und da kommt dieses Kooperativ her. Er könnte auch eine Funktion, eine Betriebssystemfunktion namens Yield aufrufen. Yield hat die Bedeutung, ich mache jetzt erstmal nicht weiter. Ja, also von der Programmlogik her, innerhalb eines Programms macht Yield überhaupt nichts. Das können Sie überall reinschreiben, ohne dass es irgendwas verändert. Yield ist einfach so ein Punkt, wo praktisch dem Betriebssystem gesagt wird, wenn du magst, kannst du jetzt einen anderen Prozess dran nehmen. Aber es könnte auch sein, dass dieser Yield einfach direkt zurückkehrt und der Prozess weiterarbeiten kann. Ja. Kennen Sie vielleicht, ich glaube bei Java-Threads gibt es auch so eine Yield-Funktion, wo man auch sagen kann, jetzt darf ein anderer Thread. Und ja, das heißt, der Scheduler, der hat jetzt nicht so die richtige Macht. Der kann zwar immer wieder mal eine Entscheidung treffen, nämlich dann, wenn man ihn drum bittet, aber sobald er einen Prozess ausgewählt und aktiviert hat, hängt er davon ab, dass irgendwie er die Kontrolle mal wieder zurückkriegt. Der kann nicht von sich aus die Kontrolle wieder an sich reißen. Und das ist genau das Problem mit kooperativen Schedulern, dass sie nämlich, wenn sie kaputte Software haben, die in irgendwelche Endlosschleifen kommt und dabei keine I/O-Geschichten macht, sondern einfach nur irgendwie eine Variable hochzählt, unendlich lange, dass so ein Prozess dann nie wieder die Kontrolle abgibt und dann steht das gesamte System, ja, weil sie da nicht raus können. Der Vorteil ist, wenn Sie so wollen, der Vorteil eines kooperativen Schedulers, dass Sie den auf sehr primitiven CPU-Architekturen laufen lassen können, wo es nämlich keine Timer-Bausteine gibt. Ja, denn das werden wir sehen, für das Gegenteil und die moderne Variante, das präemptive oder unterbrechende Scheduling, da brauchen Sie zwingend einen Timer-Baustein, der regelmäßig einen Timer-Interrupt auslöst. Und wenn das so ist, wenn Sie also einen Timer-Baustein haben und auch der Interrupt-Händler entsprechend eingetragen ist, dann wird der halt regelmäßig gucken, wie viel Zeit ist vergangen, seit das letzte Mal der Scheduler aktiviert ist. Und wenn eine bestimmte Menge an Zeit vergangen ist, das wird dann je nach System individuell festgelegt, dann aktiviert der Timer-Interrupt-Händler aktiviert selbstständig den Scheduler. Und der Scheduler kann dann gucken, wie lang ist der aktuell laufende Prozess eigentlich schon dabei, also wie lange läuft er schon und gibt es vielleicht einen anderen Kandidaten, der jetzt stattdessen drankommen sollte. Und so arbeiten alle modernen Systeme. Die Frage ist nur, wie dann ausgewählt wird, welcher Prozess jetzt als nächster drankommt. Da gibt es verschiedene Strategien. Hier jetzt nochmal ein Begriff, also ich glaube, dass ich den in der Veranstaltung schon mal erwähnt habe, diese beiden Konzepte, I/O-lastig und CPU-lastig. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ich habe ja schon mal gesagt, ich komme ein bisschen durcheinander, weil ich parallel das Ganze gerade noch an einer anderen Hochschule mache und wir sind auch beim selben Thema. Also deswegen, falls ich es hier noch nicht hatte, dann nochmal ausführlich. wir wollen die Begriffe IO-lastig und CPU-lastig einfach verwenden für Prozesse, die eben hauptsächlich IO-Phasen haben mit sehr kurzen Berechnungsphasen dazwischen, beziehungsweise CPU-lastig für Prozesse, die eher lange Berechnungsphasen und wenig IO haben. Ja, was wären Beispiele dafür? Ein IO-lastiger Prozess wäre etwa ein Programm, was eine Datei kopiert. Ja, das öffnet eine Datei zum Lesen, erzeugt eine zweite Datei zum Schreiben und dann liest es in einer Schleife so lange, bis es das Dateiende erreicht, blockweise halt aus der Datei was raus und schreibt es in die andere Datei rein. Also da passiert berechnungstechnisch fast nichts. Was da an Berechnungen passiert ist, dass ein Zähler irgendwie hochgezählt wird. Ja, irgendeine Variable, die die aktuelle Position in der Datei angibt, die wird verändert immer wieder. Aber ansonsten sind es ausschließlich IO-Instruktionen. Das ist das massivste IO-lastige Programm, was man sich irgendwie denken kann. Ja, und im Gegensatz dazu, CPU-lastig wäre ein Programm, was ganz am Anfang beim Programmstart irgendwie Parameter für eine bestimmte Berechnung kriegt, also etwa Koeffizienten von einem großen Differentialgleichungssystem. Ja, und dann rechnet es 2 Minuten lang halt die Lösung für dieses Monster-Gleichungssystem aus mit irgendwelchen Methoden, wo es zwar Speicher braucht und viele CPU-Zyklen, um das Ganze zu lösen, aber keinen einzigen Plattenzugriff macht. Und am Ende, wenn es fertig ist, gibt es entweder einfach nur einen Rückgabewert aus oder es schreibt vielleicht kurz in eine Datei was rein. Dann hat es also am Anfang mal und am Ende mal kurz I.O. gemacht und ansonsten hat es nur gerechnet. Ja, und also das wären jetzt die extremsten oder die extremen Varianten. Extrem kann man nicht steigern. Also IO-lastig wäre dann also praktisch maximal IO-lastig und maximal CPU-lastig. Und dann können Sie sich vorstellen, dass man das beliebig so graustufenmäßig auch was dazwischen hat. Ja, und viele Programme sind weder ausschließlich I.O. oder ausschließlich CPU, sondern eben irgendwo was dazwischen. Man könnte dann versuchen, das zu charakterisieren, dass man sagt, naja, das ist 30% I.O.-Last oder so. Dann kommt man aber an die Frage, wie rechnet man das aus? Das ist nicht ganz so einfach, aber Sie können sich abstrakt dieses Konzept einfach vorstellen. Und wir werden sehen, darauf läuft es nachher hinaus, in den meisten Systemen ist es gut, wenn Sie beide Arten von Prozessen gleichzeitig im System laufen haben. Ja, wir werden zum Beispiel sehen, unter der Annahme, dass ein Scheduler in der Lage ist, rauszufinden, in welche von den Kategorien die Prozesse gehören. Ja, dann könnte der ja so eine Entscheidung treffen und sagen, also ich lasse erstmal die ganzen IO-lastigen Prozesse laufen und wenn die fertig sind, lasse ich alle CPU-lastigen laufen, gleichzeitig jeweils. Ja. Und das wäre sozusagen das Schlechteste, was man als Scheduler machen könnte, weil die IO-lastigen, die würden ja alle ständig irgendwelche IO-Operationen erzeugen, wären also häufig blockiert. Und das dauert natürlich sehr lang, bis dieses ganze IO-Zeug immer fertig ist. Und dann wären sie irgendwann nach sehr langer Zeit, wären sie dann alle fertig. Dann würden die ganzen CPU-lastigen gestartet, die praktisch ständig bereit sind und um die CPU konkurrieren. Und dann müssten die halt immer sich abwechseln irgendwie, bis sie auch irgendwann fertig sind. Und eine vernünftigere Art wäre halt, das Ganze zu mischen, um immer diese Lücken, die hier bei den IO-lastigen entstehen, halt zu füllen, indem man da einen CPU-lastigen reinschmeißt. Ja. Und daran kann man aber schon erkennen, je nach Anwendungsszenario können Sie natürlich als Betriebssystem nicht beeinflussen, was für Prozesse auf Ihnen ausgeführt werden. Ja, das, Sie können zwar versuchen zu erkennen, was ist das und irgendwie darauf vielleicht reagieren, aber wenn der Anwender sich halt entschieden hat, ausschließlich IO-lastige Prozesse zu starten, dann ist es halt so. Ne, da kann man dann nicht sagen, ich brauche aber jetzt noch CPU-lastige, um das zu optimieren. Wenn Sie die nicht kriegen, weil die nicht gestartet werden, können Sie da als Scheduler nichts machen. Ja, dann hätten Sie halt echte Idle-Zeiten, wo die CPU nichts Vernünftiges rechnet. Eine Frage, die wir beim Scheduler häufig stellen werden, ist, wie häufig man eigentlich Prozesse wechseln soll. Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass der Scheduler selber, also dass es ein unterbrechender Scheduler ist, dass er selber die Entscheidung treffen kann, wie lange ein Prozess läuft, dann ist die Frage, wechsle ich oft oder eher selten den Prozess. Und ob man das macht, hängt von Faktoren ab, wie unter anderem der Zeit, die Sie brauchen, um einen sogenannten Context-Switch zu machen, also den Umschaltvorgang von einem Prozess zum nächsten. Es ist die gesamte Zeit gemeint, ab dem Moment, wo der eine Prozess aufhört zu arbeiten, bis zum Ausführen der ersten Instruktion im neuen Prozess. Also alles, was dazwischen passiert. Und je nachdem, wie das Betriebssystem aufgebaut ist und wie viele Informationen in sowas wie einem Prozesskontrollblock enthalten sind, kann das relativ lang dauern. Ja, wir haben bei dem Thema Threads ja schon darüber gesprochen, dass man Threads unter anderem deswegen eingeführt hat, weil ein Threadwechsel billiger, also schneller ist als ein Prozesswechsel. Also das ist wirklich etwas, was relativ wichtig ist. Und das Problem ist halt, wenn ich einen häufigen Context-Switch mache, also sehr schnell die Prozesse immer wieder ablöse, dann verbrauche ich ja relativ viel Zeit dafür. Also wenn ich die gesamte Arbeitszeit betrachte, dann ist ein hoher Anteil davon nur für Prozesswechsel draufgegangen und damit sinkt natürlich meine Gesamtperformance. Andererseits, wenn ich nur selten wechsle, dann wird es natürlich sehr lange dauern, bis ein bestimmter Prozess drankommt. Und wenn ich irgendwelche Dinge habe, die interaktiv sind, wo ich auf eine Benutzereingabe eine sofortige Reaktion haben will, dann kann ich es mir nicht leisten, dass es 2 Sekunden dauert, bis ein bestimmter Prozess mal wieder drankommt, sondern dann muss häufig gewechselt werden. Ja, also da sehen wir schon, dahinter verbergen sich im Grunde 2 gegeneinander arbeitende Ziele, die man an einen Scheduler haben kann oder für einen Scheduler haben kann. Ja, das heißt, das muss man abwägen und was man da jetzt im Detail macht, wird einfach davon abhängen, für welche Zwecke ein bestimmtes Betriebssystem gedacht ist. Und das wird uns jetzt zu einer Reihe von 10 Zielen bringen aus Anwender- und aus Systemsicht. Und um das komplett zu halten, machen wir das aber erst nach der Pause. Es wird jetzt gleich halb. Ja, dann machen wir jetzt die Pause wie üblich bis 15:45.